Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
Und hier spricht der Host Alexander Metzler. Ich bin Speaker, Biohacker, Digitaldesigner und Experte für mentale Gesundheit aus erster Hand. Und wie immer freue ich mich mega, dass ihr wieder am Start seid. In dieser Folge der Heldenstunde soll es über das Thema "Ich mache mir Sorgen darüber, was andere über mich denken" gehen. Und das ist eine so tief in uns verwurzelte Angst, dass ich finde, dass es absolut Sinn macht, nochmal explizit über dieses Thema zu reden. Wir gehen ein bisschen zurück in der Zeit, 10, 15 Jahre hatte ich mein Büro in Frankfurt und bin morgens und abends immer von Mainz nach Frankfurt und von Frankfurt abends wieder zurück nach Mainz gefahren. Und ja, wer so die Rhein-Main-Ecke da kennt, Kaiserlei-Kreisel und so weiter, der weiß, was einem erwartet, nämlich Stau, Stau und nochmal Stau. Viel, viel Zeit also, viel Zeit, um Dinge zu hören. Das war die Prä-Podcast-Zeit. Damals wusste man noch nicht, was Podcast ist. Damals wusste man noch nicht, dass Podcast jemals mal kommt. Das war die Zeit, in der man Hörbücher im Auto hören konnte. Und ich habe vor noch mehr Jahren ist mir tatsächlich das Buch "Sorge dich nicht, lebe" von Dale Carnegie als Hörspielkassette tatsächlich in die Hände gefallen und später dann als MP3-CD eingelesen von Stefan Kaminski und Till Hagen. Till Hagen zum Beispiel die Stimme von Kevin Spacey, also eine wunderbare, warme, angenehme Stimme, also beide super schön zu hören. Und ich habe diese Hörbuch-CD, muss man ja sagen, wieder und wieder und wieder und wieder gehört. Und warum spreche ich darüber? Weil ich in diesem Hörbuch bei Dale Carnegie lernen durfte, auch meine Perspektive auf das Thema, was andere über mich denken, verändern durfte. Generell ist das Buch "Sorge dich nicht, lebe". Es wird heute gerne auch mal so ein bisschen abgetan, aber ich finde, es war seinerzeit krass voraus und es ist eins der Urwerke aus der Persönlichkeitsentwicklung. Also es geht darum, wie wir uns besser fühlen können. Es geht darum, wie wir Perspektiven auf Dinge verändern können. Und man muss natürlich auch ein bisschen den zeitlichen Kontext sehen. Also Dale Carnegie hat die Erstausgabe, meine ich, im Jahr 1948 geschrieben und stand damit natürlich noch unter dem Einfluss des Zweiten Weltkriegs. Und man muss auch mal diese Zeit sehen. Es gibt eben auch Beispiele aus den Kriegstagen in seinem Buch, also die er zitiert von Soldaten, mit denen er gesprochen hat. Und natürlich ist es nicht mehr alles hypermodern, aber die grundsätzlichen Überlegungen, was kann ich tun, damit mich andere Leute besser finden, oder was kann ich tun, um besser mit dem Leben klarzukommen, oder wie kann ich mehr Freunde finden? Also sein zweites Buch hieß einfach "Wie man Freunde gewinnt". Das fand ich schon alles sehr, 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 sehr spannend. Man muss dazu sagen, das war damals eine Zeit, das war so meine Depressionszeit, und ich erinnere mich noch, dass meine Gedanken sich halt auch sehr, sehr, sehr um mich selbst gedreht haben. Sehr, ja, ein egozentrisches Weltbild, würde ich sagen. Also ich war viel allein, ich habe viel alleine gearbeitet, ich habe auch phasenweise alleine gelebt, und in so Alleinphasen ist man natürlich prädestiniert, die ganze Zeit über seine eigenen Dinge nachzudenken. Aber in Dale Carnegies "Sorge dich nicht, lebe" Buch habe ich doch viele, viele spannende Ansätze gehört, was das Thema angeht, darüber nachzudenken, was eigentlich andere wollen, darüber nachzudenken, wie man anderen einen Gefallen oder eine Freude machen kann, sogar ohne dass sie wissen, dass man selbst dahinter steckt. Also mir ist der Satz hängen geblieben: wenn du anderen etwas Gutes tust, tust du dir selbst das Beste. Das war auch so ein Satz, der in diesem Buch gefallen ist. Und das hat mich doch stark geprägt. Und die Tatsache, dass ich das halt immer und immer wieder gehört habe, das erzähle ich deswegen, dass, wenn man solche Themen spannend findet, und jedenfalls war meine Erfahrung so, wenn ich jetzt einmal so ein Buch gelesen hätte oder vielleicht auch zwei verschiedene Bücher und hätte die so gelesen und dann hätte ich sie wieder ins Regal geräumt, dann kann ich, glaube ich, auch nicht so viel erwarten, dass sich was ändert in meiner Wahrnehmung, in meiner Perspektive oder sogar in der Welt, wie ich sie dann auch erlebe, sondern das ist für die meisten Menschen, glaube ich, ein langfristiger Prozess, also eher ein Ultramarathon als ein Sprint. Und viele Dinge, die waren für mich völlig neue, also völlig neue Denkansätze und völlig neue Ansätze, die Welt zu betrachten. Und wenn sowas an den eigenen Festen erschüttert, rüttelt, dann passiert auch was Interessantes, was man beobachten darf. Das Ego, das eigene Ego klammert sich an die alten Überzeugungen und versucht, die zu verteidigen und versucht, dem zu widersprechen, der neuen Idee, weil die neue Idee, die bedroht das alte Weltbild, das alte Ego, was sich festgefahren hat. Aber wie wollen wir denn erwarten, dass sich bei uns was verändert, dass wir uns verändern, dass sich die Welt verändert, wenn wir so gar nichts anders machen als das, was wir eh schon gemacht haben die ganze Zeit. Weil das, was wir eh schon gemacht haben die ganze Zeit, hat uns ja zu dem Punkt geführt, an dem wir gerade sind. Und wenn du dich mit Persönlichkeitsentwicklung, wenn du dich mit Spiritualität beschäftigst, dann ist die Chance relativ, relativ groß, dass du gerne Dinge verändern würdest. Weil sonst würdest du ja die ganze Zeit da sitzen und sagen, ich bin super zufrieden, ist mir alles egal, ey, prima, passt schon und so. Auch fein. Aber wir können natürlich auch so ein bisschen mehr aus den Möglichkeiten rausholen, die uns so das Leben bietet, finde ich zumindest. Und da war für mich Dale Carnegies Sorge, die ich nicht lebe, auf jeden Fall ein guter Einstieg. Um ein bisschen besser zu verstehen, warum es uns so wichtig ist, was andere Leute über uns denken, muss man vielleicht auch sagen, evolutionstechnisch ist dieser Gedanke relativ wichtig. Denn früher in der Steinzeit dann haben wir einen sogenannten nicht Herden, sondern Rudel zusammengelebt, also kleinere Gruppen. Und für diese kleineren Gruppen war es essentiell wichtig, dass wir Teil der sozialen Gemeinschaft waren. Das heißt, es war überlebenswichtig, was andere in der Gruppe über mich denken. Denn wenn die sich alle einig gewesen wären, dass ich da nicht mehr reinpasse, dann wäre ich möglicherweise aus der Gruppe ausgestoßen worden. Und in der Zeit hätte ein Ausstoß aus so einem Rudel, hätte bedeutet mit relativer Sicherheit den wahrscheinlichen Tod, wenn ich mich nicht hätte einer anderen Gruppe anschließen können. Allein hast du es da halt nicht lange gemacht. Du brauchst die Jäger, du brauchst die Sammler, du brauchst Wächter, die nachts am Feuer sind. Also so stelle ich mir das jetzt vor in meinem jugendlichen Leichtsinn. Du hast einfach alleine keine großen Überlebenschancen gehabt. Und wenn man das jetzt mal wirklich ins Hier und Heute überträgt, heute betreuen uns zwar keine großen Beutegreifer mehr, aber wir sind ja auch angewiesen auf die Hilfe von anderen Menschen. Vielleicht viel mehr, als uns das bewusst ist. Zum Beispiel auf Menschen, die in der Pflege arbeiten, auf Menschen, die als Ärztinnen und Ärzte arbeiten, wenn wir mal ein Wehwehchen haben. Und selbst die Menschen an der Supermarktkasse sind für uns essentiell wichtig, weil ohne die könnten wir gar keine Lebensmittel kaufen. Die Landwirte und Landwirten, die auf ihren Feldern arbeiten und das alles bestellen und anbauen, was wir essen. Ich meine, wer kann denn heute noch sein eigenes Essen anbauen? Das können ja die wenigsten. Und wer würde denn rausgehen und Tiere jagen wollen oder einer Kuh schön mit dem Messer den Hals aufschlitzen und die ausbluten lassen? Das ist immer die Fleischesser mit Sicherheit auch froh, dass das jemand anders für uns macht, sonst wären wir viel, viel, viel mehr Vegetarier und Veganer. Aber die Arbeit, die haben wir ausgelagert an andere Menschen. Aber man sieht sehr schnell an diesen Beispielen, dass wir doch in einer sehr großen Abhängigkeit sind. Nur im Gegensatz zu früher kann uns das heute relativ egal sein, was der Landwirt oder die Landwirtin oder der Metzger oder die Metzgerin oder der Arzt oder die Ärztin über uns denkt, weil wenn wir da keine Chemie haben, dann gehen wir halt irgendwo anders hin einkaufen oder gehen in eine andere Praxis. Also das ist kein direkt lebensbedrohliches Szenario, wie es mal in der Steinzeit war. Aber dieses Steinzeitbeispiel, so die Theorie, die erklärt doch relativ nachvollziehbar, warum es uns auch heute noch so wichtig ist, was andere über uns denken, weil es so tief in unserem System drin ist, dass das so wichtig ist, dass wir auch heute noch darauf großen Wert legen. Und ich will auch gar nicht dafür plädieren, dass uns das jetzt alles auf einmal völlig egal sein soll. Also ich sag mal so, wenn du ein paar gute Menschen um dich rum hast, auf deren Meinung du Wert legst, die beste Freundin, der beste Freund, der beste Kumpel, vielleicht Menschen aus deinem familiären Umfeld, dann kann man da schon mal genauer hinhören, was die sagen. Und wenn die ein ehrliches Feedback geben oder man sie selbst offen nach dem Feedback fragt und dieses Feedback eben auch annehmen kann, dann ist es ja auch ein wertvoller Hinweis und vielleicht haben wir auch irgendeine Angewohnheit, die wir bei uns gar nicht so feststellen. Und der beste Kumpel oder die beste Kumpeline macht dich mal darauf aufmerksam. Und dann ist es ja eine wertvolle Information. Dann kannst du immer noch entscheiden, ob du darauf eingehst oder nicht oder ob du das verändern möchtest oder nicht. Aber das, finde ich, sollte uns nicht völlig egal sein. Was uns relativ egal sein kann, ist so das, was die anderen so drumherum, so im erweiterten Bekanntenkreis und darüber hinaus über uns denken. Und witzigerweise machen doch viele von uns haben einfach die Angewohnheit, darüber nachzudenken. Also ich konstruiere mal ein Beispiel. Ich hätte jetzt in Company XY letzte Woche eine Präsentation gehalten vorm Team und hätte mich bei dem Aussprechen des Produktnamens völlig vertan, habe Quatsch geredet, vielleicht sogar in der Bedeutung dann was Peinliches gesagt, alle haben gelacht. Und für die meisten war dieser Moment einfach nur ein harmloser Spaß. Ich gehe aber aus dieser Präsentation raus und denke da nicht Stunden, nicht Tage, vielleicht sogar Wochen und vielleicht sogar Monate lang darüber nach. Ey, du Vollidiot, was hast du da gedacht? Oder was hättest du dann in der Situation schlagfertig erwidern können? Dann kommen die ganzen Gedanken, was hätte man besser sagen können, anders sagen können, witziger sagen können. Und man macht sich jetzt Sorgen. Man macht sich Sorgen darüber, denken die anderen, dass ich ein Vollidiot bin. Über was tuscheln die denn gerade da? Reden die über mich hinter meinem Rücken? Was ist, wenn ich in die Kaffeeküche komme und das Gespräch versiegt, haben die gerade über mich gesprochen. Gedanken, 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 Gedanken. Das meiste von dem, was wir dann beobachten, weil wir unseren Fokus darauf legen, hat aber mit uns selbst gar nichts zu tun. Ist vielleicht eine völlig andere Situation, warum die gerade stumm geworden sind, hat möglicherweise mit mir überhaupt nichts zu tun. Aber da ich meinen Fokus darauf gelegt habe, interpretiere ich das dann natürlich in die Situation rein. Ich mache mir also Sorgen über die Dinge, die ich vielleicht vor 3 Wochen oder 3 Monate gesagt habe oder mache mir Sorgen über Dinge, die ich in 3 Wochen oder 3 Monaten sagen muss und habe Gedanken und Gedanken und Gedanken in meinem Kopf. Und heute, ich habe ja schon gesagt, das Buch Sorge dich nicht lebe von Dale Carnegie ist so nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und die Welt ist heute schon ein bisschen anders. Die Welt ist insofern anders. Wir haben heute natürlich Social Media. Heute ist natürlich, wenn dir was wahnsinnig Peinliches passiert, sind immer Kameras dabei. Es wird immer sofort ins Internet hochgeladen. Und möglicherweise sind dann da Dinge, die auch nicht so einfach weggehen. Der Trost, den ich da so ein bisschen habe, es wird einfach jeden Tag zig Stunden neues Material hochgeladen und auch das versendet sich. Ihr könnt es sehr schön in der Politik beobachten, wenn mal wieder ein politischer Skandal ist und alle unterhalten sich über die Person XY, die jetzt gerade in den Shitstorm abbekommt. Diese Person muss einfach nur den Kopf hinhalten für 1, 2, 3 Tage, wenn es was ganz Krasses ist, vielleicht wenige Wochen. Und dann wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben und dann redet kein Mensch mehr darüber. Das versendet sich, wie man so schön beim Fernsehen sagt, durch ganz andere Themen wieder. Und dann redet keiner mehr über das, was da mal passiert ist oder über das Thema. Gibt auch einen sehr tröstlichen Gedanken aus der Welt der Zeitung, aus der Welt der Tageszeitung, wo ich ja mal Verlagskaufmann gelernt habe. Da war der Satz, nichts ist zu alt wie die Schlagzeile von gestern. Das bedeutet, übersetzt so viel wie das Thema, was gestern total hot war und alle drüber geredet haben, ist heute schon wieder total alt oder nichts gibt's, was noch älter ist, so der Spruch, weil die Schlagzeile heute schon wieder im Fokus steht. Und wenn wir diesen kleinen Satz auf unser eigenes Leben übertragen und betrachten mal die Situation, wir haben jetzt vielleicht bei der Präsentation gerade daneben gegriffen, dann ist trotzdem bei der nächsten Präsentation wieder eine ganz andere Geschichte. Keiner redet mehr über diese alte Präsentation, außer wir. Wir tragen die im Kopf immer noch mit uns rum. Ja, und warum reden überhaupt oder warum lästern Menschen überhaupt? Und das finde ich vielleicht auch ein ganz tröstender Gedanke. Die meisten Menschen lästern nicht über andere Menschen, um denen wirklich bewusst Schaden zuzufügen. Die meisten Menschen lästern über Menschen, um sich selbst mehr Bedeutung zu geben, um ihr eigenes Ego zu stärken. Hast du schon gehört das und das? Weißt du schon das Neueste über den und den? Also ich gebe mir selbst Bedeutung, indem ich mehr weiß als die andere Person und dann bin ich so ganz verschwörig, ziehe die andere Person mit da rein und teile schlüpfrige Details oder Informationen und stärke dadurch mein eigenes Selbstwertgefühl, weil ich das eben weiß und der anderen Person mitteilen kann. Also meistens ist es gar nicht so böswillig, sondern es ist eher so, ja, seichte Psychologie, würde ich das mal behaupten. Na, es gibt auch andere Fälle, aber wir reden jetzt ja mal von dem Großen und Ganzen, wo wir uns ja so viel Sorgen gemacht haben. Aus diesem, jetzt sind wir wieder beim Thema Tageszeit, aus diesem Tageszeitung, aus diesem harmlosen Plausch hat sich eine ganze Industrie gebildet, die nennt sich Yellow Press. Also eine Yellow Press besteht nur darin, Dinge zu erzählen, die so Skandalcharakter haben, weil das ja auch einen hohen Entertaining-Faktor hat und immer noch gut geklickt und gekauft wird, wie wir eben sehen, wenn wir uns die Medienlandschaft angucken. Und im Fernsehen heißt das Ganze Trash-TV. Noch da ergötzt man sich als Zuschauer daran, an den Quatsch, den die da reden, weil das einfach so, tja, vielleicht steinzeitliche Bedürfnisse in unserem Hirn irgendwie zu befriedigen scheint und das eine ganze Menge Menschen eben gucken. Also wenn man sich das alles so betrachtet, das relativiert, finde ich schon, die Wichtigkeit der Botschaften, die da draußen so erzählt werden über meine Person, über deine Person, über eure Person, sollten wir nicht zu wichtig nehmen. Dale Carnegie geht in seinem Buch aber noch einen Schritt weiter und das finde ich die eigentlich sehr, sehr befreiende Botschaft, die Dale Carnegie da hat. Er sagt nämlich, mach dir mal klar, wie viel Zeit du damit verbringst, darüber nachzudenken, was andere über dich denken. Und jetzt transportier diesen Gedanken mal auf die anderen, wie viel Zeit die wiederum damit verbringen, darüber nachzudenken, was andere über sie denken. Und die anderen sind in dem Fall du und ich, wir. Ihr, wir sind die anderen. Wir sind diejenigen, über die sich Person XY Sorgen macht, was wir über Person XY denken. Aber in Wahrheit denken wir gar nichts über Person XY, weil wir viel zu sehr damit selbst beschäftigt sind, nachzudenken darüber, was denn andere über uns denken. Und ihr erkennt den Denkfehler, den wir dabei machen. Wir denken, alles dreht sich um uns, aber das Leben von den anderen dreht sich um deren Leben. Die sind nicht daran interessiert, was mit uns passiert. Wenn die mal lästern über uns, dann ist das so ein harmloses, kleines, unschuldiges Pleasure-Ding von denen. Wenn die, und 10 Minuten später haben sie es wieder vergessen. Wer es nicht vergessen hat, das sind wir selbst. Wir selbst, wir nehmen es mit. Für Stunden, für Tage, für Wochen. Wir verbringen unglaublich viel Energie da drauf, aber es bringt uns überhaupt nicht weiter und alle anderen drumherum haben es längst schon wieder vergessen, weil sie mit ihrem eigenen Leben beschäftigt sind, weil sie das beschäftigt. Und Dale Carnegie sagt sogar, geht noch einen Schritt weiter, finde ich fast ein bisschen radikal. Er sagt, wenn die anderen auch nur so ein ganz kleines bisschen Kopfschmerzen haben, interessiert die das viel mehr, als wenn du oder ich gestorben wäre. Ja, okay, also ich sag mal so, wenn ich sterbe, würde ich mich schon freuen, wenn der eine oder andere mal an mich denkt und vielleicht sogar zur Beerdigung kommt, aber das kann ich dann auch nicht mehr beeinflussen. Das würde vielleicht dann doch 2-3 Leute beschäftigen, das würde mich zumindest freuen. Aber im Grunde genommen, runtergebrochen, ist das eine sehr, sehr befreiende Botschaft. Jetzt könnte man ja im ersten Moment auch so ein bisschen enttäuscht sein und denken so, ach komm, die anderen denken gar nicht so viel über mich nach, wie ich bisher gedacht habe. Ich habe gar nicht so eine wichtige Rolle in deren Leben, dass die ständig über mich nachdenken. Das könnte ja erstmal enttäuscht sein, das greift doch das eigene Ego an. Und vielleicht merkt man in dem Moment auch, wie das eigene Ego auch diesen Glaubenssatz versucht zu verteidigen. Ja doch, ich bin schon wichtig und so, das ist ja Ego, Ego, Ego. Das darf man sich dann sehr genau beobachten, was dann in dem Moment passiert, wie das Ego reagiert und welche Gedanken dann auch produziert werden. Das ist immer höchst spannend an der Stelle. Ja, auf der einen Seite könnte man enttäuscht sein, aber auf der anderen Seite, wie befreiend ist diese Erkenntnis bitte? Wie befreiend ist es, wenn wir uns plötzlich keine Gedanken und keine Sorgen mehr machen müssen, was andere über uns denken. Wie gesagt, Disclaimer, gibt vielleicht eine Handvoll Menschen, deren Meinung wir schätzen, deren Meinung wir, die uns wichtig ist und die wir von Zeit zu Zeit auch einholen sollten und die wir auch offen reflektieren sollten. Also ich sage nicht, geh jetzt wie die Axt im Walde durch die Menschen und sage, jo, Alex hat gesagt, ist ja alles scheißegal, was ihr für mich denkt, dann von mir denkt, dann kann ich auch machen, was ich will. Nein, das ist nicht die Botschaft. Aber die Botschaft ist, wir können uns super viel Energie sparen, die wir für sinnhaftige Sachen einsetzen können, indem wir uns super viel Sorgen sparen und Gedanken sparen, die uns beschäftigen, weil wir uns Gedanken machen, was andere über uns denken. Und die Wahrheit ist, die anderen denken so gut wie nicht über uns nach. Gar nichts. Nada. Niente. Und das steht halt im krassen Widersatz zu unserer Kultur. Also wir auch gerade im Kapitalismus ist ja alles so nach außen gerichtet. Ne? Wir lernen als Schulkinder schon, dass der Ranzen von einer bestimmten Marke sein muss oder die Turnschuhe von einer bestimmten Marke und das, was die anderen dann von uns denken, das macht so unser soziales Standing und unsere Coolness und so weiter. Dieses Problem können wir auch mit dieser Podcast-Folge nicht lösen, aber wenn wir irgendwann alt genug sind, um unsere eigenen Gedanken, Überzeugungen und Prägungen aus unserem kulturellen und sozialen Miteinander mal kritisch zu beobachten und die eigenen Gedanken dazu zu beobachten, dann können wir darüber hinausgehen, dann können wir wirklich eine Transformation machen und sagen, ja, okay, ich wurde so geprägt, vielleicht waren meine Eltern auch so, haben Wert auf Statussymbole gelegt, vielleicht habe ich auch viele Serien geguckt, wo Statussymbole eine große Rolle gespielt haben oder es total wichtig war, dass man möglichst viel Anerkennung bekommt. Ich meine, dieses ganze Content-Producer-Ding, YouTube-Star sein wollen, Social-Media-Star sein wollen, Music-Star sein wollen, das kommt ja auch aus dem tiefen Verlangen heraus, dass uns andere gut finden, dass uns andere lieben. Aber wenn wir das durchschauen, wenn wir an unserer eigenen Zufriedenheit arbeiten und auch an unserem eigenen Ego arbeiten, dann können wir darüber hinauswachsen. Und das heißt nicht, dass wir dann unfreundlich werden zu anderen Menschen. Ganz im Gegenteil. Es geht sogar in die gegenteilige Richtung. Es wird wichtiger, dass sich andere wohlfühlen. Wir tun gute Dinge für andere Menschen. Ne, ich hatte es am Anfang gesagt, wenn du anderen was Gutes tust, tust du dir selbst das Beste, aber nicht aus einer egoistischen Motivation heraus, sondern einfach, weil es dir gut geht, wenn es alle anderen auch gut geht. Das ist ein ganz normaler Mechanismus. Und das ist eine schöne Lösung für dieses Ego-Problem. Und dann können wir wahnsinnig viel Energie sparen. Ja. Also, das ist es eigentlich. Das ist es eigentlich. Das ist die Botschaft. Wir können uns ganz entspannt zurücklehnen. Wir wissen jetzt, okay, erstens, die anderen denken weit, weit nicht so viel über uns nach, wie wir das vielleicht bisher angenommen haben. Daraus kann eine absolute Entspannung resultieren, was unsere Sorgen angeht, was andere über uns denken. Gleichzeitig finden wir dazu mehr zu uns, weil wir diese Energie wiederum nutzen können, statt übers Außen nachzudenken, ein bisschen den Blick ins Innere zu richten und zu gucken, was brauche ich denn eigentlich, dass es mir gut geht? Was brauche ich denn eigentlich für meine eigene Zufriedenheit? Und aus diesem Gefühl heraus können wir dann auch wieder viel besser und viel mehr für andere, für unsere Mitmenschen, für unsere Mitgeschöpfe, für unsere Mitwelt da sein. Und so schließt sich eigentlich dieser Kreis, für mich jedenfalls. Und ja, diese Saat, die hat vor vielen, vielen, vielen Jahren Dale Carnegie eben gesät in mir mit seinem Buch Sorge dich nicht lebe. Und ich erinnere mich noch, dass ich persönlich, ich weiß ja nicht, wie weit ihr mit eurer spirituellen Arbeit seid, aber ich war damals noch nicht besonders weit und für mich war das ein revolutionärer Gedanke. Ich konnte das erstmal gar nicht glauben. Das hat so allem widersprochen, wie ich so die Welt wahrgenommen habe, muss ich zu meiner Schande gestehen. Und das war erstmal so ein Rütteln an den Grundfesten. Und dadurch aber, dass ich so oft im Stau stand, dass ich diese Fahrt so oft machen musste und immer wieder dieses Hörbuch gehört habe, ist mir das dann auch immer plausibler geworden. Ich habe es einfach auf einer tieferen Ebene verstanden. Vielleicht war es am Anfang nur so rein kognitiv logisch. Und dann habe ich mich aber dagegen gesperrt, aber irgendwann ist es tiefer gerieselt. Dann sind da aus dem kleinen Samen sind dann kleine Wurzelchen geworden und so die ersten Sprossen sind dann rausgekommen und dann kam irgendwann so das erste Blatt und heute ist es vielleicht ein kraftvoller Baum, der irgendwo steht, der deine Persönlichkeit ist. Ja, ist vielleicht ein ganz schönes Bild. Tief verwurzelt in der Erde kannst du dann mit Gleichmut durch die Welt gehen. Wo ich Gleichmut sage, gleich auch mal ein kleiner Tipp, Podcast-Tipp für diejenigen, die das noch nicht gehört haben. Neben der Heldenstunde gibt es einen Podcast namens Gleichmutproben. Den mache ich gemeinsam mit meinem Speaker-Kollegen und Buddy Leander Kreitemann. Wir besprechen da gemeinsam im Dialog lebensphilosophische, nachhaltige und spirituelle Themen. Also wenn du die Heldenstunde magst, dann wirst du mit Sicherheit oder mit großer Wahrscheinlichkeit die Gleichmutproben auch mögen. Also gerne da auch mal reinhören. Und am 10. Januar 2026 sind wir beide, also Leander und ich, live und zwar in Hamburg im Kulturklinker in Barnbeck. Und wenn du dabei sein willst, es gibt jetzt schon Tickets, du kannst sie aber auch einem lieben Menschen zum Beispiel zu Weihnachten schenken. Einfach mal auf gleichmutproben.de vorbeisurfen und da nach Tickets gucken. Und dann würden wir uns natürlich mega freuen, wenn du live mit dabei bist. Es wird nicht nur den Live-Podcast geben, es wird Impulsvorträge von uns beiden geben. Es wird natürlich Handpan-Musik geben. Es werden ein paar Experimente stattfinden und Hip-Hop-Musik und wahrscheinlich ein paar ganz spontane Sachen. Da ist immer schön viel los auf unseren Abenden. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr persönlich da seid und wir uns vielleicht auch kennenlernen an dem Abend. Das wäre doch eine schöne Idee. Also 10. Januar 2026 in Hamburg. Und bevor wir zum Ende kommen, ihr habt vielleicht die letzte Folge zum Thema Schlaf gehört und die Hardcore-Fans haben sich vielleicht gewundert, dass es gar keine Abspannmusik gab. Das hatte aber Gründe und zwar hat Spotify meine Folge davor, den Afterdrop des Lebens, einfach gesperrt auf Spotify, weil sie behauptet haben, ich hätte rechtebehaftetes Material benutzt und zwar am Ende die Abspannmusik. Und die Abspannmusik ist nun mal von mir. Also habe ich da ein Formular ausgefüllt und habe erklärt, ja, das ist schön, dass ihr meine Rechte wart, aber der Podcaster und der Musiker sind nur mal eine einzige Person. Und dann ging es aber ruckzuck, also schon 14 Tage später war die Folge wieder online und ich komme deswegen drauf, weil ich die ganze Zeit auch die Kommentare bzw. den Kommentar, den ich im Moment für den Afterdrop auf Spotify habe, den möchte ich gerne vorlesen, nämlich Bene Composius hat geschrieben, hi, das war mal wieder eine spannende Folge. Also bezogen auf die Afterdrop-Folge, die verschwunden war, die jetzt wieder aufgetaucht ist. Und ich finde es klasse, welche Bandbreite und Themen du in deinem Podcast besprichst und mit uns deine Erfahrungen teilst. Da kann man sich immer vielfältig inspirieren lassen. PS, ja, ich höre auch gern den Podcast. Gleichmutproben, so kam ich drauf. Und empfehle ihn hier allen HörerInnen, die diesen noch nicht kennen. Also vielen lieben Dank dafür, auch für diese Empfehlung, auch für das schöne Feedback für die Afterdrop-Folge. Und wie gesagt, sie ist jetzt wieder online. Vielleicht habt ihr sie noch nicht gehört. Dann gerne reinhören. Da geht es nämlich um meine größte Erkenntnis in meinem Erstmodul. Als in der Ausbildung zum Eisbadecoach lasse ich mich nämlich gerade ausbilden und da lernt man viel, viel Medizinisches. Ich bin hier verschiedene Bücher am Lesen, hier die Heilkraft der Kälte von der wunderbaren Dr. Josephine Worsek, die auch meine Ausbilderin ist. Und ich teile da die große Erkenntnis von dem ersten Modul, die wir natürlich auch wieder schön aufs eigene Leben übertragen können. Also in diesem Sinne, viel Spaß beim Hören. Vielen Dank hier fürs Zuhören für euch und ja, geht mit Gleichmut durchs Leben und macht euch nicht mehr so viele Sorgen, was andere über euch denken. Die befreiende Botschaft. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, bye, bye.
Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut.